Wir haben heute ein ganz, ganz anderes Thema als irgendeine Reihe, nämlich das Thema verfolgte Christen. Es gibt einen Sonntag im Jahr, der dieses Thema hat, Sonntag für verfolgte Christen, Open Doors, diese Organisation, die sich ganz besonders um verfolgte Christen kümmert, hat das sozusagen hineingebracht in das Kirchenjahr und das ist uns auch sehr wichtig. Und es gibt einige von uns, die regelmäßig beten für verfolgte Christen. Und ich glaube, es ist auch ganz gut, unseren Blick einmal nach außen zu wenden, weg von unseren eigenen Problemen und Wehwehchen und weg von dem, was uns alle so Mühe macht in unserem eigenen Leben und vielleicht auch in der Gemeinde, und auf Gott zu sehen und auch die Geschwister in den Blick zu kriegen, die es echt schwer haben und die diskriminiert und verfolgt werden und teilweise ihr Leben lassen müssen, um ihres Glaubens willen. Und ich denke, es ist zuerst mal wichtig zu gucken, wie gut wir es haben. Also es ist ja überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir uns frei versammeln können. In so, so vielen Ländern der Erde können sich Christen nicht frei versammeln zum Gottesdienst oder zum Bibellesen. Die versammeln sich in Höhlen, in Wäldern, im Untergrund. Sie dürfen nicht darüber reden. Es gibt viele, viele Länder, wo es verboten ist, eine eigene Bibel zu haben. Und die schreiben sich die Bibel teilweise ab und sie haben auch keine. Es gibt so viele Länder, wo keine Religionsfreiheit ist. Und wir können Gebäude kaufen. Wir kriegen für unsere Spenden noch eine Steuererleichterung. Wir haben alle mehrere Bibeln. Wir können unsere Gottesdienste in der Zeitung inserieren. Wir kriegen sogar hier in Aachen gute Presse als Christen. Ist auch nicht überall in Deutschland so, aber hier in Aachen, empfinde ich, ist es so. Wir haben einfach, wir haben es richtig gut. Und es ist in der Bibel nicht verheißen, dass es uns so gut gehen wird, dass wir so viele Freiheiten haben. Und es ist eigentlich nicht normal. Zu biblischen Zeiten gab es diese Freiheit jedenfalls nicht. Lasst uns mal einen Abschnitt von Paulus hören aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Da schreibt er: Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt. Wir sind ratlos. Wir werden verfolgt. Wir werden zu Boden geworfen. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus. Es ist wahr, weil wir Jesus dienen, sind wir in ständiger Todesgefahr. Damit sein Leben in unserem sterblichen Körper sichtbar wird. So leben wir im Angesicht des Todes. Und zwei Kapitel weiter, Kapitel 6, Vers 4 folgende: In allem, was wir tun, sind wir Diener Gottes. Geduldig ertragen wir alle möglichen Schwierigkeiten, Entbehrungen und Sorgen. Wir wurden geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Mehr als einmal standen wir schutzlos einer aufgebrachten Menschenmenge gegenüber. Wir haben gearbeitet bis zur Erschöpfung, schlaflose Nächte ertragen und gefastet. Wir haben uns bewiesen durch unseren guten Lebenswandel, unsere Einsicht, unsere Geduld, unsere Freundlichkeit, unsere aufrichtige Liebe und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, lesen wir von Schwierigkeiten ohne Ende. Paulus musste öfter die Stadt verlassen, nachdem er das Evangelium verkündigt hatte und etliche zum Glauben gekommen waren. Jakobus wurde hingerichtet. Schon in Apostelgeschichte 12 lesen wir das. Nicht der Erste, der hingerichtet wurde. Vorher Stephanus schon, Apostelgeschichte 7. Ganz am Anfang. Petrus landete im Gefängnis, Paulus landete im Gefängnis. Paulus wurde gefangen genommen, als er die Kollekte den Jerusalemern bringen wollte, die er gesammelt hatte in Griechenland. Und auch heute erleben Christen Ähnliches. Und jetzt sehen wir zwei kurze DVDs. eins von Korea und eins von Nigeria. Das sind Menschen wie wir. Nur ein paar tausend Kilometer weiter weg. Menschen mit Hoffnungen und Zielen in ihrem Leben. Menschen mit Ängsten wie wir. Menschen, die arbeiten, Kinder kriegen, Kinder erziehen. Es sind Kinder in der Schule. Es sind einfach normale Menschen. Also wenn man das so sieht, Open Doors, ist es immer so, alles so weit weg. Und ich habe dann, als ich da nochmal drüber gebetet habe, es ist ja, naja, man kann traditionell einmal im Jahr so einen Tag für verfolgte Christen machen. Und dann denkt man, naja gut, das ist so weit weg. Und die einen, ja, die sind auch eine ganz andere Kultur. Und das ist, aber das sind Menschen wie wir, die verfolgt werden. Und ich finde es so beeindruckend, dass die Gemeinde in diesen Ländern trotzdem wächst. Dass es wirklich passiert, dass eben auch jetzt noch Leute zum Glauben kommen, teilweise in den Arbeitslagern, obwohl sie wissen, dass sie dann verfolgt werden. Und dass die Christen an ihrem Glauben festhalten, auch wenn sie vor die Alternative gestellt werden, ihren Glauben abzuleugnen und dann frei kämen. Sie bleiben fest. Ich finde, das ist ein Zeugnis für die Lebendigkeit Gottes. Für die Kraft Gottes, für das Reich Gottes, für seine Herrlichkeit. Wir haben vor einiger Zeit mal in einer Gruppe darüber gesprochen, wie wir mit Zweifel umgehen. Und eine Art, wie ich mit Zweifel umgehe, ist auch, dass ich mich erinnere an diese Menschen, die um ihres Glaubens willen bereit sind zu sterben und an Gott festhalten. Und ich denke, das machen die ja nicht einfach so. Da steckt ja eine Kraft dahinter, da steckt Gott dahinter, da steckt der lebendige Gott dahinter. Ich habe mich gefragt, warum Christen eigentlich die am meisten verfolgte Gruppe von Menschen auf dieser Erde sind. Es wird keine Gruppe so verfolgt wie Christen. Warum eigentlich? Sie tun nichts Böses, sie lieben Menschen. Sie machen in der Regel ihre Arbeit gut, man kann sich in der Regel auf sie verlassen, sie veruntreuen kein Geld, sie vergeben, sind treu in ihren Beziehungen, versuchen ihre Kinder gut zu erziehen, in der Regel betrinken sie sich nicht und sie bemühen sich um ihre schlechten Charaktereigenschaften, die verändern zu lassen. Warum werden Christen am meisten verfolgt? Ich denke, es hat etwas zu tun mit dem Herr, seinen Gottes und mit der Botschaft von seinem Reich. Gottes Reich ist nicht von dieser Welt. Man kann es nicht greifen, aber es ist da. Und es ist, auch wenn wir als Christen äußerlich ohnmächtig sind, ist die Kraft Gottes in uns, in unseren Herzen. Und diese Kraft Gottes in unseren Herzen ist nicht zerstörbar. Auch ein Gefangener hat Christus in sich, wenn er denn zu diesem Gott gehört. Und es ist eine Kraft, die kein Wärter, Gefängniswärter oder kein Herrscher, Tyrann in den Griff kriegen kann. Und das bringt die Machtgefüge unserer Welt durcheinander. Wir lesen das schon in der Bibel, in Apostelgeschichte 4 zum Beispiel, Petrus und Johannes haben den Gelähmten geheilt, der vor der Pforte des Tempels saß. Diesen Mann kannten alle, weil der saß da schon jahrelang. Es gab eben keine Erwerbslosenrente und er war von Geburt an gelähmt und sie heilen ihn. Aber nicht nur das, sondern da sie selber nicht verehrt werden wollen als Geistheiler, verkünden sie Jesus und sagen, Jesus hat das gemacht, nicht wir, sondern Jesus hat das gemacht. und sie werden verhaftet. Die Ankläger sind total verwirrt. Verwirrt, dass ein so einfacher Mann wie Petrus, in Freimut reden kann, dass sie so mutig sind, sich dahinzustellen, und sie sind doch eigentlich ungebildete Leute. Und dann werden sie verhört und dann wird ihnen verboten, weiter von diesem Jesus zu reden. Und Petrus sagt, sollen wir euch mehr gehorchen als Gott? Und wir können doch nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Und dann sind sie hilflos und lassen sie frei. Das Reich Gottes ist in ihnen. Sie sind von innen her stark, auch wenn sie völlig ohnmächtig sind. Zweitens, das Reich Gottes ist stärker als der Tod. Diese Christen, ja, ich denke, sie haben schon auch Angst vor dem Tod. Und sie haben Angst in Nigeria vor diesen Attacken in den Nächten, wenn sie kommen und die Dörfer umstellen. Und sicher auch in Nordkorea. Sie haben Angst. Aber im Angesicht des Todes gibt es ganz viele Zeugnisse darüber, dass dann Gott so stark ist, dass die Angst vor dem Tod plötzlich nicht mehr da ist. Und dass sie wirklich in den Tod gehen können, weil sie wissen, wir gehen zu Gott und er wartet auf uns und er ist da im nächsten Moment. Ich weiß nicht, ob ihr mitbekommen habt, es ist ein bisschen eine andere Geschichte, aber es hat mit diesem Punkt zu tun. Es gab einen jungen Drogendealer aus Australien, der wurde in Indonesien eingekerkert und zum Tod verurteilt. Er kam zum Glauben und hat sich dann eigentlich als Gefängnispastor entwickelt. Es sind durch ihn ganz, ganz viele Gefangene zum Glauben gekommen und es gab eine Kampagne im Internet und durch Politiker, ihn doch freizulassen, weil er doch sich so verändert hätte und er hätte inzwischen so viel Gutes getan. Er ist vor kurzem am Anfang dieses Jahres doch hingerichtet worden. Und wir hatten in unserem Pastorengebetskreis hier in Aachen einen Gast aus Indonesien, der ihn kannte und der uns von ihm erzählt hat. Und der von den letzten Tagen erzählt hat, die er erlebt hat. 3 Tage vorher hat er gefragt, es waren mehrere Drogendealer, ehemalige Drogendealer, die alle zum Glauben gekommen waren. Und es gab noch andere Todeskandidaten, die zum Glauben gekommen waren. Und sie haben gefragt, ob sie sich vorbereiten könnten auf ihren Tod. Und das durften sie. Und sie haben Jesus angebetet. Sie haben 3 Tage Jesus angebetet. Einfach Jesus angebetet. Es ist währenddessen noch jemand zum Glauben gekommen, der auch zum Tod verurteilt war. Und dann, als es soweit war, wurden sie auf so ein Feld geführt und sollten erschossen werden. Und dann haben sie gefragt, ob sie noch mit den Gefängniswärtern reden könnten, mit denen, die sie da zum Totenfeld geführt haben, wo sie dann erschossen werden sollten. Und dann haben sie ihnen vergeben und gefragt, ob sie für sie beten könnten. Und das haben sie dann getan. Sie haben für diese Wärter gebetet und diese Wärter sind innerlich und äußerlich zusammengebrochen durch diese Liebe Gottes, sind teilweise auch zum Glauben gekommen und haben es nicht fassen können, dass da so eine Liebe ist in den Menschen, die da gerade zum Tod geführt werden. Dann ist es wohl üblich, dass die Todeskandidaten sich umdrehen, dass sie nicht mitkriegen, wie die Gewehre auf sie gerichtet werden. Und sie haben gesagt, nein, wir wollen erstmal keine Binde überm Auge und wir wollen euch ins Angesicht schauen. Das war für die schwierig, aber das haben sie dann auch so gemacht und dann sind sie einer nach dem anderen erschossen worden. Steht im Internet auch noch einiges. Ich habe den Namen im Moment vergessen. Hat jemand den Namen präsent? Vielleicht kennt jemand die Geschichte. Also es ist ganz, ganz ergreifend. Ich habe ein paar Einzelheiten vergessen, aber es ist ungeheuerlich. Diese Leute hatten keine Angst vor dem Tod. Warum nicht? Weil Gott so stark in ihnen war, weil sie so stark in ihn haben wirken lassen, in sich, und wussten, wir gehen dann in die Ewigkeit. Und das gilt für die Menschen, die um ihres Glaubens willen verfolgt sind, auch. Ein klassisches Beispiel ist Stephanus, Apostelgeschichte 7. Er sieht während der Steinigung den Himmel offen. Er sagt das auch noch, das provoziert die Leute, die ihn steinigen, noch mehr. Aber er weiß, wo er hingeht, und in dem Moment hat er keine Angst. Dritter Punkt, der Herr der Welt, nämlich Jesus, stellt alle Herren dieser Welt in Frage. Und das provoziert Tyrannen unendlich. Christen fürchten sich mehr vor Gott als vor irgendeinem anderen Herrscher. Sie gehorchen Gott mehr als ihren weltlichen Herrschern. Obwohl sie loyal sind, grundlegend zu ihren Regierungen und sich unterordnen, für sie beten und sie segnen. Aber wenn die Regierungen sie zwingen, gegen das Gebot Gottes zu handeln, müssen sie aufstehen. Christen sind wie das stille Gewissen derer, die herrschen. Und das ist unangenehm. Ich merke, ich rede gerade von den Christen und nicht von uns. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gemerkt habt. Es ist eine Anfrage an uns. Es ist eine Anfrage an uns. Ist das Reich Gottes so präsent in uns, dass wir den Tod nicht fürchten? Ist das Reich Gottes so präsent in uns, dass man uns das abspürt? Dass wir für unsere Feinde beten können? Dass wir für unsere Verfolger beten können? Im Moment haben wir vielleicht der ein oder andere eine psychische Verfolgungssituation am Arbeitsplatz vielleicht. Vielleicht wird der ein oder andere mal etwas diskriminiert, weil er Christ ist. Viele von uns haben das vielleicht schon ein bisschen erlebt, aber noch nicht so wie die Leute in vielen anderen Ländern. Aber was ist dann mit uns? Vergeben wir dann? Reagieren wir auf Gottes Weise? Nicht zurückschlagen, keine Rache, sondern glühende Kohlen auf das Haupt des Feindes legen, indem wir sie segnen. Das ist das Bild aus Römer 12. Die Susi hat letzten Sonntag darüber gepredigt. Ich denke, die Predigt liegt da hinten. Ihr könnt sie euch mitnehmen. Wie können wir auf Gottes Weise kämpfen? Die frühen Christen haben den Kaiserkult verweigert. Sie haben bestimmte Berufe nicht mehr ausgeübt, um ihres Glaubens willen. Christen im Dritten Reich haben Juden versteckt, haben Hitler nicht gehuldigt, haben den Hitlergruß verweigert. Christen in der DDR haben ihre Kinder nicht zur FDJ geschickt, sondern zum Konfirmandenunterricht, oder die Kinder haben sich selbst entschieden dazu. Meine Freundin Astrid Eichler wurde mit 15 zitiert zum Direktor, und da ging es darum, ob sie Abitur machen kann oder nicht. Und sie hat gesagt, nein, ich gehe nicht in die FDJ, ich gehe in die Christenlehre und ich gehöre Jesus. Und der Direktor hat ihr gesagt, dann weißt du, Astrid, dass du kein Abitur machen kannst. Und sie sagt, ja, dann weiß ich das. Und dann wurde sie Krankenschwester, obwohl sie Ärztin werden wollte. Und dann ist sie Pfarrerin geworden. Ja. Und jetzt lese ich den Briefabschnitt von Paulus noch einmal, den ich vorhin gelesen habe, denn ich habe nur die Hälfte gelesen. In 2. Korinther 4, die aufmerksamen Bibelleser haben es hoffentlich gemerkt, dass ich etwas weggelassen habe. Und da heißt es nämlich, von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nicht im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen auf und machen weiter. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Es ist wahr, weil wir Jesus dienen, leben wir in ständiger Todesgefahr, damit sein Leben an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. So leben wir im Angesicht des Todes, und das hat euch das Leben gebracht. Und Römer 8. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft, ja nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Und wären wir hoch über dem Himmel oder befänden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans, nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Kann uns noch irgendetwas trennen von der Liebe Christi? Wenn wir vielleicht in Not und Angst geraten, verfolgt werden, hungern, frieren, in Gefahr oder sogar vom Tod bedroht werden. Schon in der Schrift heißt es, weil wir an dir festhalten, werden wir jeden Tag getötet. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber trotz all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus, der uns geliebt hat. Was für ein Glaube und was für eine Gewissheit. Dazu sind wir eingeladen. Und wir wollen das jetzt so machen, wir feiern jetzt Abendmahl. Und ich möchte vorher die Gebetsanliegen von Nigeria und von Nordkorea lesen. Und dann wollen wir beten für die Christen in Nordkorea und in Nigeria. Und wenn wir noch anderes, wenn uns dann noch anderes einfällt, dann durchaus auch für weitere, denn es gibt ja noch mehr Länder. Und wir wollen es so machen. Ich denke, ihr lasst die Leute wieder nach vorne kommen, ne, beim Abendmahl. Dass es zwei Möglichkeiten gibt. Ihr könnt nach dem Abendmahl euch hier irgendwo in den Gängen zu vielleicht drei Leuten zusammenstellen, zwei, drei Leute, vier Leute und beten, nachdem ihr Abendmahl empfangen habt, für die Christen in Nigeria und Nordkorea. Und wenn ihr es nicht mit anderen laut wollt, dann geht ihr einfach auf euren Platz zurück und dann bitte ich euch leise zu beten und euch eins zu machen mit diesen Gebetsanliegen. Ja? Nordkorea. Bitte beten Sie für die Untergrundgemeinden, dass sie geistlich und materiell versorgt werden und dass Gott sie vor Entdeckung schützt. Für die Christen in den Arbeitslagern, dass Jesus sie durch das unvorstellbare Leid hindurchträgt und sie ein Zeugnis für ihre Wärter und Mitgefangenen sein können. Für alle christlichen Eltern, dass sie Wege finden, ihren Kindern von Jesus zu erzählen und dass Jesus die Herzen der Kinder berührt. Für das christenfeindliche Regime, Polizisten und Aufseher, dass Jesus Christus ihr Herz verändert und sie den Mut haben, positive Veränderungen im Land anzustoßen. Für die über 25 Millionen Nordkoreaner, die Jesus noch nicht kennen und den Lügen des Regimes glauben und gefangen sind in diesen Lügen. Nigeria, lasst uns beten für die Christen im Nordosten des Landes, die Tag für Tag gezwungen werden sollen, zum Islam zu konvertieren, dass sie am Glauben festhalten und ihre muslimischen Nachbarn mit Liebe begegnen können. Für die Opfer der anhaltenden Gewalt, dass Jesus ihre körperlichen und seelischen Wunden heilt und dass sie vergeben können. Für die entführten Frauen und Kinder, die mit radikalen Moslems zwangsverheiratet oder zu Kämpfern von den Islam ausgebildet werden sollen. Für die Verfolger der Gemeinde in Nigeria, dass Jesus ihnen persönlich begegnet, ihnen die Wahrheit offenbart und sie frei macht. Für den neuen Präsidenten Buhari, dass er sein Land weise regieren kann und sich stärker für den Schutz der Christen einsetzt. Nehmt einfach das, was ihr dann noch wisst. Und lasst uns dafür beten und ich übergebe euch jetzt zum Abendmahl.